herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hey Booklover Podcasts. Hallo Kati.
Hallo Tina, ich freue mich so, dass wir heute sprechen und uns austauschen über die neuen Bücher, die wir gelesen haben.
Genau, bei uns in Bayern waren ja Pfingstferien und wir beide waren auch unterwegs und beide wahrscheinlich mit einer dicken, fetten Büchertasche und wir haben eine Menge gelesen und du hast mir auch gerade schon verraten, dass nicht alles unbedingt besonders, wenn ich jetzt sage, nicht besonders gut war, aber sagen wir mal so, es war nicht unbedingt immer das richtige Buch zur richtigen Zeit mit dabei, richtig?
Ja, richtig. Ich habe mich mit zwei Büchern ein bisschen schwer getan. Und habe auch mit mir gerungen, was sage ich jetzt dazu? Aber ich werde nachher was dazu sagen, haben wir ausgemacht. Aber jetzt kommt erstmal, möchte ich von dir hören aus unserer Kategorie, was macht dir gerade Freude? Was es ist, was dir gerade Freude macht?
Mir macht gerade Freude, Menschen, die ich bislang nur online kennengelernt habe, im echten Leben zu treffen. Und da hatte ich letzte Woche einen Tag in München, da habe ich Englisch-Klienten und Nadja, unsere Buchexpertin, in echt getroffen und habe dann auch noch einen Workshop geleitet, bei dem ich auch Menschen getroffen habe, die ich bislang nur online kennengelernt habe. Und das war so eine wunderbare Erfahrung, weil so dieser Moment, wenn dann ein Mensch, den du bislang nur so bis zum Bauchnabel online gesehen hast, dann in echt vor dir steht, das ist erstmal so, okay, du bist das. Also überhaupt nichts Negatives, aber ich habe dann letzte Woche schon gemerkt, dass dann doch online, wenn man nicht so in Bewegung ist und nicht in voller Größe steht und irgendwie verzerrt der Computer, die Kamera, das Bild doch ein bisschen. Und das war, ja, also es war so schön, so viele Menschen letzte Woche in echt zu treffen. Und bei mir wird es jetzt auch die nächsten Wochen noch ein bisschen so weitergehen mit Workshops und Präsenzterminen. Und da freue ich mich jetzt total drauf. Und wie ist es bei dir? Was macht dir gerade Freude?
Also ich kann das total nachvollziehen, was du sagst. Es ist voll schön, Menschen echt in echt zu treffen. Und da freue ich mich auch total drauf. Aber ich habe mir noch was anderes überlegt. Und zwar steht ja im Sommer unsere USA-Reise an. Und das war jetzt so ein bisschen in den Hintergrund getreten. Und jetzt haben wir am Wochenende einen Zoom-Call gemacht mit den Verwandten von uns, die wir auch dort treffen werden. Und es war so schön, es hat so die Vorfreude gesteigert, mit denen zu reden. Und sie haben uns natürlich gefragt, was sie machen wollen. Und die waren vor ein paar Jahren hier auch in Deutschland. Und wir halten natürlich schon ganz lange Kontakt und tauschen uns aus über WhatsApp oder über soziale Medien. Und dann haben sie auch gefragt, ob sie extra ein Thanksgiving-Dinner für uns machen sollen im August, damit wir das einmal haben und was uns wichtig ist. Also wir sind nicht so viele Tage bei ihnen, weil wir sozusagen einen Roadtrip machen. Aber das war so süß, erstmals wie arg sie sich freuen und dann auch das so, das wird so real auf einmal, ja. Und konkreter. Und jetzt haben wir auch dann auch nochmal gesagt, jetzt müssen wir mal Reiseführer wälzen. Und wir planen da immer ganz gern voraus unseren Trip, dass wir uns wirklich überlegen, die ersten Tage sind wir in New York, was wir sehen wollen und was liegt dann in welcher Umgebung, dass man es so ein bisschen zusammenfasst. Und auch, wir haben ja drei Kinder, das so gestaltet, dass die nicht total überfordert sind oder genervt von unserem Sightseeing, dass da dazwischen eine tolle Eisdiele ist oder ein Café, wo wir unbedingt hinwollen und Pause machen können oder ein Park oder eine Bootsfahrt oder sonst was. Und dass man das so ein bisschen mit einbezieht. Und natürlich muss man immer flexibel bleiben, aber ich mag diese Vorausplanung total. Und ja, das war so, das hat die Vorfreude so nochmal so total aufkommen lassen und die Aufregung, weil es ja für uns doch sehr was Besonderes ist.
Ach, sehr schön. Da bin ich ein bisschen neidisch drauf, dass du so eine schöne Reise vor dir hast. Aber es sei dir gegönnt und ich freue mich darauf, was du dann hinterher alles zu berichten hast. Und hoffentlich hast du auch Gelegenheit, in ganz viele Buchläden zu gehen.
Oh, auf jeden Fall. Also wir haben ja dieses Buch, Tina, sag mir nochmal, wie das heißt, mit den Buchläden auf aller Welt, dass wir zu Weihnachten beide uns.
Hieß das denn? Bookshops Around the World? Nee. Na, ich
So,
weiß, welches du
es
meinst.
ist ein wunderschöner Bildband. Wir können euch den
Ja.
nochmal in die Shownotes setzen. Und da gibt es natürlich auch Bookshops in Amerika, beziehungsweise nicht nur in New York. Und da werde ich nochmal einen Blick reinwerfen und werde auf jeden Fall einen auswählen. Und wenn wir zufällig irgendwo vorbeikommen, dann ist das natürlich auch ein Muss, dass man mal reinschaut.
Ja, aber da habe ich gleich, und jetzt kann ich mir selber auf die Schulter klopfen für diese Überleitung, die ich jetzt mache. Ich mache das jetzt einfach mal, nämlich schon zu dem ersten Buch, was ich heute vorstellen möchte.
Ja.
Du musst dann auf jeden Fall, wenn du in New York bist, nach Brooklyn und in den Buchladen von der Emma Straub. Der Buchladen heißt Books Are Magic. Und Emma Straub ist einmal Buchladenbesitzerin, aber eben auch eine sehr erfolgreiche Autorin. Und die hat gerade ein neues Buch herausgebracht. Und das habe ich gelesen, gestern extra noch ganz schnell fertig gelesen, damit ich da heute wirklich gut informiert drüber sprechen kann. Das Buch heißt This Time Tomorrow und es ist ein Buch über Zeitreisen und über die Beziehung zwischen einem alleinerziehenden Vater und seiner Tochter. Und es ist ein ganz, ganz wunderbares Buch, wenn man dieses Zeitreisenthema gerne mag. Und eins meiner Lieblingsbücher of all times ist The Time Traveler's Wife. Das habe ich, also das ist ewig her, dass ich das gelesen habe. Aber wenn man mich so fragt, Tina, was ist dein Lieblingsbuch ever, dann fällt mir das immer als allererstes ein. Ich habe es aber nur damals gelesen, jetzt nicht wieder, weil ich Angst habe, wenn ich es jetzt nochmal lese, dass ich es nicht mehr so toll finde. Aber jetzt, nachdem ich This Time Tomorrow gelesen habe, denke ich mir, dass ich wahrscheinlich The Time Traveler's Wife immer noch total gerne mag. Also, genau, Zeitreise und es geht um Alice. Alice ist 39 Jahre alt, wird morgen 40 Jahre alt, lebt alleine, trennt sich am Anfang des Buches von ihrem Partner und besucht ihren Krankenvater im Krankenhaus. Und in dieser Nacht von ihrem Geburtstag schläft sie ein in der Wohnung, naja, nicht so richtig in der Wohnung ihres Vaters, sondern in so einer kleinen Hütte, wo normalerweise Gartengeräte aufbewahrt werden, steht bei ihrem Vater im Garten und schläft dann da ein und wacht morgens auf in ihrem Bett, in der Wohnung ihres Vaters und in ihrem 16 Jahre alten Körper. Es ist ihr Geburtstag. Sie wird 16 Jahre alt und ja, sie ist bei ihrem Papa und erlebt nun diesen Tag nochmal. Und es ist total, also am Anfang ist es total skurril, weil sie hat ihr 40-jähriges Ich, also ihr ist bewusst, dass sie 40 Jahre alt eigentlich ist und jetzt aber zurückgereist ist in das Alter mit 16 Jahren. Und das ist natürlich für sie erstmal ein totaler Schock, jetzt zu verstehen, was jetzt hier eigentlich los ist. Aber, und das hätte ich vielleicht zuerst sagen sollen, ihr Papa hat ein Buch, ist Autor und hat ein Buch, sehr erfolgreiches Buch über Zeitreisen geschrieben. Also sie ist mit diesem Thema Zeitreisen groß geworden und kann das dann auch ganz schnell einordnen. Und jetzt ist es so, sie erlebt jetzt diesen Tag, ihren 16. Geburtstag, nochmal ganz bewusst und fragt sich, welche Entscheidungen hat sie damals getroffen, dass ihr Leben jetzt mit 40 so ist, wie es ist? Und welche Entscheidungen würde sie jetzt dieses Mal vielleicht anders treffen, um ihr 40-jähriges Ich und das Leben, das sie führt, zu beeinflussen? Und das ist total interessant, wie sie das, ja, wie sie darüber so nachdenkt und wie sie dann auch mit ihrem Vater über das Thema Zeitreise redet und ob sie ihre beste Freundin Sam einweihen soll in dieses ganze Thema. Also total spannend und so viel sei auch noch vorweg gesagt. Sie reist mehrere Male dann zurück an ihren 16. Geburtstag. Also ich merke schon, es ist echt schwierig zu erklären. Es ist dieser Zeitreise-Traum, Tag sozusagen, das ist, sind immer 24 Stunden. Und nach 24 Stunden kehrt sie wieder zurück, nicht unbedingt in ihr altes Leben, sondern in eine Version ihres alten Lebens, weil natürlich je nachdem, was für Entscheidungen sie an ihrem 16. Geburtstag getroffen hat, ihr Leben als 40-Jährige sich ein kleines bisschen verändert. Und ja, das ist natürlich total spannend zu sehen, was für Auswirkungen Entscheidungen dann mit 16 haben. Also wirklich eine, es lässt sich super lesen, die Emma Straub kann wirklich richtig gut schreiben. Ich finde es total spannend. Man fragt sich die ganze Zeit, hä, was genau ist denn da los und wieso passiert das und wird sie es schaffen, ihren Vater... Ja, also die haben keine schlechte Beziehung, die beiden, aber ja, eigentlich geht auch ganz viel um Liebe und Liebe zu ihrem Papa und es ist ein sehr, sehr lesenswertes, sehr unterhaltsames und auch ein sehr emotionales Buch. Also ganz große Leseempfehlung.
Klingt total gut, also es macht richtig Lust da drauf. Zeitreisen finde ich auch total gut. Ich habe gerade gesehen, es gibt eine neue Serie zu dem Buch Die Frau des Zeitreisenden. Ja. Und ich hatte mir vor kurzem überlegt, ob ich es lesen möchte oder nicht.
Und, hast du es noch nicht gelesen?
Doch, ich habe es, ob ich schauen möchte oder nicht. Gelesen habe ich es auch, aber so wie du wahrscheinlich damals, als es rausgekommen ist und fand es super. Und ich habe mich dann dagegen entschieden, die Serie zu gucken, weil ich mir das Gefühl nicht kaputt machen will. Fand ich spannend. Aber dieses Thema Zeitreisen ist total, auch meins, definitiv, kann ich gut nachvollziehen. Es klingt total gut. Und auch natürlich, und das habe ich auch erst wieder mit den Kindern in den Ferien diskutiert, die Gesetze des Zeitreisens. Was macht das für einen Unterschied, jede kleine Veränderung, die du machst? Also es scheint ja auch eine Rolle zu spielen da. Also finde ich super. Aber ich hätte das überhaupt nicht in Emma Straubs Ecke geschoben.
Ja, das glaube ich. Ja, das glaube ich, weil ihre anderen Bücher waren ja ganz andere Themen. Ja.
Also finde ich total spannend, dass sie da einen ganz neuen Weg gegangen ist, sozusagen.
Ja.
Finde ich echt, finde ich gut. Bin ich neugierig drauf.
Ja, also es lässt einen so ganz erfüllt zurück, dieses Buch. Also ich war, es ja wirklich so ein richtig, richtig schönes Buch und ein Page-Turner dazu.
Ach, sehr schön. Ich springe von Zeitreisen in die Welt der Lexika und Dictionaries jeder Art. Und zwar habe ich ein Buch gelesen, das sich mit der Macht der Sprache beschäftigt und der Lyrik und des Ausdrucks und dabei gleich auch, wie Linguistik durch männliche und weibliche Blickwinkel beeinflusst wird. Also auf den ersten Moment denkt man sich ein trockenes Thema, was soll das? Aber es ist wunderschön verpackt. Das Buch heißt The Dictionary of Lost Words von Pip Williams. Und das fängt an damit, dass du Esme kennenlernst, ein kleines Mädchen, die mit ihrem Papa zusammenlebt, ihre Mama lebt nicht mehr. Es ist Anfang, so 1901 wird sie geboren, glaube ich. Und ihr Papa arbeitet in Oxford, ist er angestellt und arbeitet in einem Skriptorium, so wird die alte Scheumel genannt, in der sein Arbeitgeber beauftragt ist, das erste Oxford English Dictionary zu erstellen. Und sie sitzt dort unter dem Tisch im Skriptorium und das wird so wunderschön erklärt, wie sie damals angefangen haben, Wörter zu sammeln. Die hatten auf der ganzen Welt, vor allem natürlich in England, Menschen, die für sie, das waren alles Akademiker, die viel gelesen haben und die Wörter versucht haben, wenn sie die in Texten gelesen haben, in Zeitungen, aber vor allem in Buchpublikationen mit einer Definition zu versehen, Und daraufhin auch noch ein Beispiel zu geben, wie es in einem bestimmten Werk verwendet wurde zum Beispiel. Und dann haben sie das in kleinen Abschnitten dorthin geschickt, nach Oxford, in dieses Skriptorium. Und die haben diese Wortdefinitionen gesammelt. Und wenn es zu einem Wort genug Definitionen gab, dann wurden beschlossen sozusagen, dass es Einzug halten darf in dieses Dictionary, weil man dann sicher war, dass es ein Wort ist, das sozusagen häufig genug benutzt wird und deswegen einer Definition würdig ist. Ja, und sie beschreibt sozusagen dieses Leben, wie sie anfängt zu lernen. Sie lernt zu lesen im Skriptorium, wie ihr Vater. Das hat dann alles so eine Ordnung da natürlich und es wird auch der damalige Buchsatz erklärt und sie wächst praktisch damit auf, dass sie von Wörtern umgeben ist und hat selbst auch einen sehr umfassenden Wortschatz. Und als sie da unter diesem Tisch sitzt, viele Jahre, fallen immer wieder mal kleine Papierstreifen unter den Tisch von Wörtern, die rausfallen aus dem, aus der Auswahl und sie fängt an, die zu sammeln. Und eins der ersten Wörter ist Bondmate, das bedeutet sowas wie Markt. Und sie möchte dann wissen, warum das rausfällt, das kann ihr keiner so richtig erklären. Und sie fragt dann ihre Freundin, das ist eine Angestellte im Haus des Arbeitgebers seines Vaters, was das ist, und die erklärt denen eben, was eine Mark macht und dass die eigentlich lebenslang da gebunden ist, ja, und 24 Stunden am Tag arbeitet und das, was dahinter steht, und bietet ihr verschiedene Definitionen. Und so fängt sie an, sich besonders für die Wörter zu interessieren, die das nicht ins Dictionary reinschaffen. Ja, man verfolgt dann natürlich, es wird erzählt, wie sie aufwächst, wie sie groß wird, wie sie zur Frau wird, wie sie auch selber versucht, ihren eigenen Lebensweg zu finden. Sie möchte gerne eben auch dort im Skriptorium arbeiten. Und für Frauen ist es aber nicht selbstverständlich, weil die meisten Gelehrten weiße Männer sind. Ja, und sie hat aber eine unterstützende Tante, die sie da auch mitnimmt und zeigt, dass Frauen da durchaus auch ein Teil sein können. Aber ja, man merkt schon in diesem Buch sehr, dass diese Geschichte der Linguistik einfach eine sehr stark von Männern geschriebene Geschichte ist. Und sie macht sich dann sehr auf die Suche nach den Wörtern, die vielleicht auch das Leben der Frauen zu der damaligen Zeit viel mehr beschreiben würden, aber die keinen Platz gefunden haben. Also am Ende, glaube ich, stellt es die Frage, bedeuten Worte für Frauen und Männer oft unterschiedliche Dinge? Ja, dass sie eine andere Erklärung hätten und Frauen würden auch ein anderes Beispiel aus der Literatur vielleicht wählen, weil sie das Wort anders interpretieren. Aber die Dictionaries von damals sind halt rein männlich geprägt. Also fand ich total spannend. Und jeder, der das Spiel mit Worten liebt und auch so ein bisschen diesen linguistischen Ansatz, für den ist es ein Paradies. Es ist so toll erzählt, weil das eben dieses bisschen sachliche Thema eingebettet ist. Es ist einfach eine total schöne Geschichte. Das hat sie echt super hingekriegt.
Also ich als Linguistin muss das Buch wohl lesen.
Ja, also ja. Absolut. Ich habe auch sofort an dich gedacht und auch diese Historie, es ist so, gibt es dann auch so eine Bewegung in England, die Suffragetten. Ich weiß nicht, wie das in Englisch Suffragettes oder so heißt.
Ich
aber
glaube, ja.
Und das ist auch spannend. Also es ist auch da einen historischen Hintergrund, aber dieser linguistische Hintergrund finde ich total spannend. Das ist ganz sicher was für dich, Tina.
Ah, okay. Gut, dann weiß ich schon, dass ich das mit als nächstes oder dann in meine Summer Reading to be read Liste drauf packe. Genau, es hört sich richtig gut an.
Genau. Was hast du denn noch mitgebracht heute? Was hast du noch?
Ich habe jetzt noch mitgebracht ein Memoir. Das wurde mir empfohlen von der Emily aus unserem Book Club. Und da fällt mir ein, vielleicht sollten wir jetzt mal so ein bisschen so eine kleine
Ja.
Werbepause einlegen. Wollen wir das gerade mal schnell machen und
Ja.
erwähnen, dass wir jetzt im Juli nochmal ein Book Club-Treffen haben. Und zwar lesen wir das Buch The Weekend oder Das Wochenende auf Deutsch. Und sprechen darüber am. Kathi, hast du die Details parat?
Ja, einen Moment, ich habe es ganz sicher. Und zwar am 27. Juli. Das ist ein Mittwoch. Und da treffen wir uns abends, ich glaube 19 Uhr oder 19:30 Uhr treffen wir uns. Ihr bekommt einen Zoom-Link, wenn du dabei sein willst. Das Buch liest sich tatsächlich relativ schnell. Es ist kein ganz dickes Buch und man kann da auch dranbleiben. Und ich habe schon ein bisschen Feedback gehört. Und ich glaube, es wird eine spannende, kontroverse Diskussion werden.
Ach, schön. Also vielleicht kann ich so viel noch verraten. Das Hauptthema ist Freundschaft zwischen Frauen im Alter. Also die Protagonistinnen, das Buch spielt in Australien und die Protagonistinnen sind Ende 60, Anfang 70 und treffen sich an einem Wochenende, um das Ferienhaus der verstorbenen Freundin auszuräumen. Und es geht ganz viel um verpasste Chancen, um Freundschaften, um Beziehungen, um Liebe, um Ehrlichkeit und ja, aber es ist jetzt nicht total leichte Kost, aber es ist auch keine schwere Kost. Ich finde, es ist eine total gute Mischung, gerade weil es auch in Australien am Strand spielt, kommt da so eine gewisse Leichtigkeit durch die Umgebung und die Atmosphäre rein.
Ja, kann ich nur zustimmen. Also bin ich total gespannt. Wenn sich noch jemand melden möchte, einfach hier melden oder auf Instagram melden, uns
Genau.
kontaktieren. Es kann jeder noch dazukommen und das Buch auch kurz vor knapp lesen oder nicht ganz fertig lesen, ist auch in Ordnung.
Genau. So.
Genau.
Ding, ding, ding. Werbepause beendet. Also, Emily aus unserem Buchclub
Ja.
hat mir empfohlen, das Buch The Dirty Life ist ein Memoir. Und zwar schreibt da eine Journalistin, erfolgreiche Journalistin aus New York, eine Reisejournalistin, beschreibt ihr Leben, das sich grundlegend ändert, als sie eine Reportage über einen Farmer schreibt. Und sie reist dann von New York, wo ist Essex Farms, North Country. Also das ist dann nicht weit weg von New York, vielleicht 2, 3 Stunden Richtung Westen gereist. Und sie interviewt diesen Farmer und wie es dann so ist, ist total fasziniert von ihm. Und verliebt sich in ihn. Er heißt Mark und er hat das große Ziel, eine eigene Farm aufzubauen und dann so ein CSA-Membership aufzubauen. CSA ist Community Sourced Agriculture, glaube ich. Also im Prinzip sind das so Gemüseboxen, die man dann von dem Farmer direkt abnimmt. Also alles, was der so anbaut, Obst und Gemüse, kann man dann da direkt kaufen oder sich eben liefern lassen. Und Mark hat nun das große Ziel, nicht nur Obst und Gemüse anzubieten, sondern die Community komplett zu versorgen. Also auch mit Milchprodukten, mit Fleisch, mit Getreide, allem, was dazugehört. Und das möchte er machen, ohne irgendwelche Chemikalien und auch ohne einen Trecker zum Beispiel, sondern es soll alles per Hand und mit Pferden passieren. Und die Autorin Kristen ist davon total fasziniert, also von dieser Idee und auch von diesem Mann. Und mit einigem, naja, also am Anfang ist es jetzt nicht so, dass sie gleich ihren Job und ihr Leben in New York hinwirft. Die beiden versuchen das erst mit einer Fernbeziehung, das funktioniert aber nicht. Und dann steigt sie echt voll ein in dieses Farmerleben. Ohne jegliche Vorkenntnisse. Also Mark hat diese Vorkenntnisse, der kommt auch aus einer Familie, die sehr hands-on ist und hat auch auf verschiedenen Farmen schon gearbeitet. Aber Kristin ist Journalistin, also die hat jetzt noch nicht so wirklich körperlich mit ihren Händen gearbeitet. Das hat mich total fasziniert, weil sie wirklich bis ins letzte Detail wie man einen Rind schlachtet und die verwenden alles. Alles ach, inklusive Hoden. Sie beschreibt dann, wie man Hoden schmackhaft herrichten kann. Sie beschreibt die ersten 5 Jahre sind es, glaube ich, und mit was für Herausforderungen die beiden leben müssen, dass sie natürlich erstmal müssen das richtige Land finden, dann haben sie keine finanziellen Mittel, sind immer darauf angewiesen, dass Menschen sie unterstützen und an sie glauben und sozusagen erstmal ihnen vertrauen und auch darauf vertrauen, dass sie dann später in Ware sozusagen zurückbezahlt werden und das funktioniert. Also es funktioniert immer wieder, sie treffen die richtigen Menschen. Es ist einfach auch so, wieder so ein schönes Buch, weil es da so sehr um Gemeinschaft und um sich gegenseitig unterstützen geht. Und es ist wirklich sehr, sehr lesenswert, sehr abwechslungsreich. Man lernt total viel, auch über Unkraut und wie man Hühner hält und wie man dann wieder Hühner schlachtet. Und ich habe mich da echt in eine ganz andere Welt rein bewegt. Und was ich ganz besonders an diesem Buch finde, dass ich beim Lesen dann irgendwann so dachte, ach, das würde meinen Mann eigentlich auch interessieren. Und der liest, also wenn der hört ja diesen Podcast nicht, deshalb kann ich es ruhig sagen. Wenn der ein Buch im Jahr liest, dann ist das schon viel. Und dem habe ich dieses Buch in die Hand gedrückt, weil er auch, er kommt auch aus einer landwirtschaftlichen Familie und hat auch immer mal wieder in der Landwirtschaft gearbeitet. Und das ist so, ja, vielleicht auch so ein bisschen so eine Passion von ihm. Und der hat dieses Buch auch innerhalb von 2 Tagen durchgelesen und war total begeistert und meinte dann auch hinterher, dass das ja eigentlich gar nicht so mein Thema ist. Und ich fand es aber wirklich richtig gut und muss mich bei Emily da auch nochmal bedanken, dass sie mir dieses Buch empfohlen hat. Also, The Dirty Life, A Memoir of Farming, Food and Love von Kristen Kimball. Kimball.
Und kriegt man, wenn man das Buch liest, nicht unglaublich Lust, auch selber was anzubauen?
Also, es ist jetzt schon, sie nimmt kein Blatt vor den Mund, wie viel harte Arbeit das ist. Und wie sie dann auch beschreibt, also das ist ja wirklich, die haben ja eine ganze Farm. Das ist ja jetzt nicht einfach nur ein Beet, so wie wir hier ein Hochbeet haben und dann gibt es noch Blumen im Garten. Sondern das ist ja ein ganz, ganz anderer Ansatz. Und es ist, also es hat bei mir jetzt das nicht unbedingt ausgelöst, dass ich dachte, oh, ich möchte jetzt auch selber Butter und Käse oder sowas machen. Es wird einem bewusst, wie viel körperliche Arbeit da drin steckt und was das bedeutet, wenn man so komplett selbstversorgerisch unterwegs ist. Ich will jetzt auch nicht sagen abschreckend. Ich fand es einfach, ich habe total viel gelernt. Aber Lust, jetzt irgendetwas davon umzusetzen, nee, habe ich nicht bekommen. Ja, so ein Buch ist es nicht.
Aber das ist ja auch okay.
Ja,
das ist ja gut. Also klingt total gut. Ich finde das auch total spannend. Ich glaube auch, ich habe auch jetzt gerade, als wir waren in Österreich in den Ferien und da sind wir ganz arg auf dem Land und da hat wirklich jeder in seinem Garten noch Beete mit Gemüse und Obstbäume und Obststräucher und so weiter. Das ist einfach noch da gang und gäbe, dass jeder auch zumindest ein bisschen selbstversorgerisch ist. Und das ist ja, was hier in der Stadt keine Rolle mehr spielt, ja. Und wie du sagst, dieses eine Hochbeet, das man sich da anlegt, das ist ja auch pro forma mehr, dass die Kinder auch wissen, wo das Essen wächst, wie das aussieht, wenn es wächst, so ungefähr. Und macht vielleicht ein bisschen Spaß. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass es wieder ein bisschen mehr in diese Richtung geht, ja. Dass eigentlich jeder gerne auch ein bisschen Selbstversorger sein würde, ob er sich jetzt so einen Acker mietet, da gibt es ja so Angebote, oder einen Schrebergarten hat in der Stadt oder eben auf dem Land auch einen Teil seines Gartens nutzt, um selber was anzubauen und Hühner hält und Bienen und was weiß ich. Deswegen glaube ich, dass auch diese Wertschätzung für diese Berufe, wenn du eben sagst, dieses Modell, das du da beschreibst, dass sie aufziehen, dass du einen Teil der Ernte bekommst und dass ein Tier komplett
verwertet wird, das macht so viel Sinn für die Zukunft. Und ich finde es total toll auch, dass es jemand wirklich diese Arbeit da reinsteckt und das umsetzt. Also total, muss man total wertschätzen, finde ich. Klingt total gut. Also habe ich auch Lust zu lesen. Das ist spannend.
Gut.
Ich springe jetzt mal.
Jetzt du wieder.
Bei mir geht es jetzt schon wieder um Sprache. Ich bin in so einem Sprachsektor geblieben und ich musste auch wieder an dich denken, weil ich weiß, das ist total auch deins. Und diesmal geht es aber um Gebärdensprache. Ein Thema, mit dem ich mich noch nicht auseinandergesetzt habe. Und also das Buch heißt True Biz von Sarah Novitch. Und ich habe so viel gelernt. Es ist unglaublich. Also die Geschichte, es dreht sich um die Geschichte von Charlie vor allem, die taub ist und in ein Internat für taube Kinder bekommt. Das heißt River Valley. Und sie kommt dorthin und Charlie ist vorher noch nie einer tauben Person begegnet. Die ist aufgewachsen in einer Familie, wo beide Eltern hören können und hat als ganz kleines Kind ein Implantat eingesetzt bekommen, ein Cochlea-Implantat. Und das bekommst du hinter das Ohr eingesetzt oder die Nähe des Ohres und das sollte dann sozusagen, wenn ein bisschen Hörvermögen noch da ist, das transportieren, dass du das trotzdem verstehen kannst. Und es hat zum Teil auch funktioniert. Es wurde über viele Jahre immer weiterentwickelt. Und sie ist den Weg gegangen, ihre Familie hat sie in eine ganz normale Schule gesteckt. Eine normale Highschool und dann später auch. Und sie kam an den Punkt, wo die Lehrer gesagt haben, sie macht eher eine Rückentwicklung und sie macht nicht die Entwicklung, die sie haben müsste. Und man die Eltern sich eingestehen mussten, dass das daran liegt, dass sie einfach nicht alles mitbekommt. Ja? Sie kann Lippen lesen auch, sie kann hören, aber es bleibt für sie einfach total schwierig. Gleichzeitig bekommst du auch einen Blick auf die Schulleiterin, die diese Schule für sondern für taube Kinder leitet. Dieses Internat, wo die Kinder leben, die kommen da wirklich schon als kleine Kinder hin. Dort gibt es eine ganz große Community für, spielt in den USA. In eine ganz große Community von Familien, die über Generationen zum Teil taub sind. Und sie taucht dort ein in eine komplett andere Welt. Also sie fühlt sich fremd am Anfang, weil sie die Gebärdensprache nicht kann, ja, und das erst lernen muss in einem Kurs. Und gleichzeitig haben die natürlich auch eine technische Entwicklung, die sie nutzen. Wie in allen Zimmern gibt es visuelle Effekte, um dich auf Dinge aufmerksam zu machen. Und gleichzeitig aber natürlich auch ist es gang und gäbe, per Video miteinander zu sprechen, wenn man mit Eltern spricht, weil natürlich alle dann die Gebärdensprache des anderen sehen können. Und sie taucht dann diese Welt ein und man springt aber auch immer wieder zurück in ihre Vergangenheit, wo sie eben lernt, erzählt, was für ein Struggle sie hatte, eben in der Welt aufzuwachsen, wo sie die Einzige ist, die nicht hören kann. Und dazwischen springt es immer wieder in so, das sind wie so Sachbuchebenen dazwischen, wo es um die Geschichte der Gebärdensprache geht. Also ich fand das total spannend, weil mir nicht klar war, dass Gebärdensprache nichts oder heute immer noch nichts Universelles ist und dass es eine Sprache ist, die sich grammatikalisch nicht an der gesprochenen Sprache orientiert. Also es ist wirklich eine komplett eigene Sprache. Kinder, die auf die taub sind und in Familien aufwachsen, vor allem, wo die Eltern auch taub sind oder ein Elternteil, die lernen Gebärdensprache wirklich als allererste Sprache, weil man weiß ja heute, dass diese Sprachentwicklung am Anfang eben sehr, sehr wichtig ist, so bis zum 5., 6. Lebensjahr. Aber Sprachentwicklung bedeutet eben in unserem Sinne ja erstmal eine verbale Sprache, aber in ihrem Sinn muss das eben dann auch eine Ausdrucksweise sein über Gebärdensprache, damit sich die ganze Entwicklungspsychologie auch fortsetzen kann. damit die eine Möglichkeit, sich auszudrücken haben und zu kommunizieren. Und das Buch erklärt das dann, wie die Geschichte eben dieser Gebärdensprache auch war. Es geht jetzt vor allem um dieses American Sign Language, das eben, also total spannende Fakten, zum Beispiel, dass auf Martha's Vineyard war zum Beispiel lange eine Kolonie, wo taube Menschen gelebt haben, und die haben dann entschlossen, da haben auch Menschen gelebt, die hören konnten, dass alle Gebärdensprache sprechen, die dort leben, um es einfacher zu machen. Und es war kein Thema. Die haben dort gelebt, alle haben sich mit Gebärdensprache kommuniziert, und da war die Verbindung mit dem Festland jetzt noch nicht so intensiv. Und die haben wirklich, dort waren wie eine eigene Kolonie. Und das hat sich vor allem dann geändert, als die Eugenik ein Thema wurde. Das haben wir ja schon in mehreren Büchern, sind wir jetzt dem Thema schon begegnet. Und zwar war das die Lehre dessen, dass man eine gesunde Rasse auf der Welt schafft, ja, sozusagen. Es war auch das, worauf Hitler sich gestützt hat. Und da ging es ja ganz arg darum, dass man Menschen, die anders sind, eben auch sterilisiert oder isoliert von der Gesellschaft, damit die sich nicht vermehren können. Und das war in Amerika tatsächlich auch, ich glaube, so im 19. Jahrhundert ein großes Thema. Und deswegen haben sie dann zum Beispiel auch diese Kolonie auf Martha's Vineyard aufgelöst, ja, weil sie ja gesagt haben, es soll keine Fortpflanzung in die Richtung möglichst geben, damit diese genetische Deformation sich nicht weiter ausbreitet. Also wirklich total verrückt. Aber du hast einmal diesen Sprung zurück in die Geschichte, du hast ein Sprung in die Community tauber Menschen, wie die leben, wie das für sie ist, in unserer Gesellschaft zu leben, die komplett, also in vielen Bereichen ignoriert, ja, dass es Menschen gibt, die nicht hören können. Also springen wir zu Social Media. Wie wichtig ist es, barrierefrei zu sein und dort zum Beispiel auch Untertitel zu verwenden, wenn man etwas publiziert? Ja, und gleichzeitig aber auch in dieses Internat, wo sie eben dann auch jemanden kennenlernt, und Austin kommt aus einer Familie, wo die Eltern beide, nee, die Mutter ist schon aus einem langjährigen, bei der in der Familie waren alle taub, der Vater kann hören. Und er ist damit aufgewachsen, eingebettet in diese Community, mit Stolz auch das Tragen, diese Community. Und er bekommt einen kleinen Bruder oder Schwester, weiß ich jetzt nicht mehr. Und bei der besteht eine Chance, dass sie hören kann, was dieses ganze Konstrukt in seiner Familie umwirft. Und gleichzeitig ist sie halt auch total überfordert, in der neuen Welt zu sein, wo sie die Gebärdensprache nicht mehr kann. Aber es eröffnet für sie auch auf einmal komplett neue Wege, weil sie nicht zu den anderen gehört, zu denen, die nicht normal sind, sondern ein Teil sind. Also ich fand es total spannend, was für Entwicklungen es gibt, und habe mich dann auch gefragt, wieso das kein Thema ist, Gebärdensprache heute in unser Bildungssystem zu inkludieren. Als Inklusionsmöglichkeit, ja?
Ja, es ist wirklich interessant, weil in den USA, da waren meine Kinder ja beide im Kindergarten. Ich habe zwischendurch, während du gesprochen hast, einen Hustenanfall gehabt. Deshalb, ich habe immer noch, kratzt immer noch. Waren meine beiden Kinder im Kindergarten in den USA und haben da die Gebärdensprache gelernt. Also die können auch jetzt immer noch danke, bitte, hallo. Und dann, also das Zeichen, was bei uns in der Familie auch weiterhin verwendet wird, ist das Zeichen für more please, weil im Kindergarten, wenn die dann more snacks bitte, dann haben die, wurde das immer verbunden. Die waren beide so anderthalb, als die in die Krippe Kindergarten gekommen sind. Dieses Zeichen für more please, das ist bei uns jetzt immer noch so. Und das ist, ich weiß jetzt nicht, das war ja in Tennessee, ob das in jedem State in den USA so ist, aber da ist das, glaube ich, fest verankert, dass in diesen Preschool-Jahren alle die zumindest die Grundbegriffe, die Grund den Grundwortschatz von der Gebärdensprache
lernen. Ja, das ist total, total sinnvoll. Ja. Und hier in Deutschland spielt es für mich gefühlt keine Rolle. Ich fand übrigens auch spannend, zum Beispiel, dass ASL, also American Sign Language, und dann gibt es auch Black Sign Language, also dass auch nochmal andere Gesten benutzt. Die einen benutzen eher beide Hände zum Gestikulieren oder zum Wörter erstellen, die anderen eher eine. Also da gibt es so Nuancen, die erklärt werden. Und ich finde es echt, ich finde es ehrlich gesagt, ich war total entsetzt, als mir so aufgefallen ist, dass das keine Rolle hier spielt. Also es ist schon schlimm genug, dass es mir vorher nicht bewusst war. Und warum das nicht mehr integriert ist. Ja, und ja, also es ist total spannend, darüber mehr zu erfahren. Und das Buch geht auch tatsächlich auch in die Sprachstruktur von Gebärdensprache ein, dass sie zum Beispiel keine Verben in dem Sinne verwenden und wie sie zeitliche Abläufe darstellen. Also ich finde eine einfachere Sprachstruktur als das, was wir in der Sprache verwenden. Und zeigt ja auch manchmal, also Deutsch ist ja wahnsinnig komplex, ja, dass es das nicht zwingend braucht, diese Komplexität, um sich auszudrücken. Aber es geht dann wirklich auch da rein und erklärt das im Detail, wie diese Sprache entsteht und ja, wie man zum Beispiel zeitliche Abläufe oder ein Verb oder sowas darstellt. Und ja, also absolut ein Buch für dich, total spannend. Und es wirft auch einen Ausblick dessen, wenn keine politischen Fördergelder bereitgestellt werden für diese Schulen, diese Internate, ja, und für diese vermeintliche Inklusion, die da oft nur oberflächlich angeschoben wird, ja. Für mich war es ganz viel Learning. Kann ich nur empfehlen.
Ja, ich habe, du hattest es mir ja schon empfohlen und ich habe angefangen zu lesen und ich wusste gar nichts darüber. Und ich habe bei dem Titel gedacht, True Biz, dass das ein Businessbuch ist.
Ja.
Also ich wusste schon, dass es Fiction ist, aber ich habe angefangen zu lesen und war dann, habe immer darauf gewartet, dass so gleich, weil du hattest mir auch gesagt, oh, da kann man so viel, also da lernt man so viel. Und ich habe wirklich auf Business-Tipps gewartet. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, nee, also das hat jetzt gar nichts mit Business zu tun. Und da war ich dann etwas verwirrt und habe nicht weitergelesen. Aber jetzt weiß ich ja ein bisschen mehr darüber und weiß auch, dass ich jetzt nicht auf Business-Tipps warten sollte, wenn ich dieses Buch lese. Jetzt mit diesem Wissen kann ich mich dann auch darauf einlassen.
Ja, musst du noch mal reingehen und noch mal schauen. Ja. Es war vielleicht misleading. Ich wusste auch nicht, für True Biz, so wie ich verstanden habe, steht es tatsächlich dafür, jetzt reden wir mal Klartext.
Ah, okay. Mhm.
Also so ja. In so einer okay. Art Slang, ja. Aber das habe ich auch ganz lange nicht verstanden, wofür der Titel steht. Und sorry, dass ich dir nicht mehr Hints gegeben habe. Ja, es geht gar nicht um Business. Es geht wirklich nur um ein neues Thema. Genau.
Ja.
Ja. Tina, du hast noch ein Buch mitgebracht. Ja.
Genau. Eins habe ich noch, ein deutsches. Glück ist kein Ort, Geschichten von unterwegs von Juan Moreno. Juan Moreno ist Reisejournalist, also auch genauso wie die Kristen Kimball in dem Buch, was ich vorher vorgestellt habe. Ich glaube, ich habe Lust auf Reisen, deshalb greife ich gerade zu solchen Büchern. Und Glück ist kein Ort ist eine Sammlung von seinen Artikeln und Essays, die er über die Jahre geschrieben hat. Er ist, er schreibt jetzt für den Spiegel und ist immer viel gereist, vor allen Dingen auch gerne nach Südamerika, nach Kolumbien, hat sich dort mit Kokainbauern unterhalten und also er mag es gerne da, wo andere jetzt, also wo ich jetzt nicht in den Urlaub hinfahren würde und sehr abwechslungsreiche Reisegeschichten, auch über eine große Zeitspanne. Irgendwann war ich wirklich sehr verwirrt, weil er dann darüber sprach, dass Guido Westerwelle Außenminister ist und Angela Merkel jetzt gerade Kanzlerin geworden ist. Und ich so, war so, hä, was? Das ist ja ewig her.
Ja.
Deshalb, das ist immer so, das fehlt mir ein bisschen immer so wie so eine Triggerwarnung, so eine kleine Einordnung vorher unter Wie kann man das denn beschreiben? Wann, unter welchen Umständen jetzt dieses Essay, dieser Artikel geschrieben wurde? Weil natürlich jetzt ist 2022 und man liest das und denkt, er war da vor 2 Jahren. Und das war aber 2005 zum Beispiel. Und das fand ich ein bisschen verwirrend, sodass ich dann selber immer überlegen musste, okay, er beschreibt jetzt, dass das und das in Deutschland los ist. Wann war das genau und was war da in der Welt so los, dass er jetzt diese Sätze, diese Meinung zu dem Thema hat? Aber fand ich wirklich sehr, sehr lesenswert. Man muss dieses Buch dann auch nicht von Anfang bis Ende lesen, sondern kann auch zwischendurch sich vielleicht ein Land oder einen Artikel aussuchen, der einen anspricht und ja, ist also auch ein gutes Buch für den Sommer, weil es manchmal, also ich will jetzt nicht sagen, es macht Lust auf Reisen, weil er wirklich auch viele Situationen beschreibt, wo man dann so denkt, naja, ich bleibe vielleicht doch lieber zu Hause, aber er hat einfach total viel von der Welt gesehen und hat eine Weltreise gemacht. Und da kommt auch so ein bisschen der Titel her, Glück ist kein Ort. Und er beschreibt dann auch so diesen Spruch, den man ja immer wieder hört, egal wohin du gehst, du nimmst dich immer selber mit. Und das ist auch wie so ein roter Faden, der durch dieses Buch geht. Du kannst noch so weit reisen, dich selber hast du immer mit dabei. Und ja, also auch eine Leseempfehlung von mir, auch sehr gut für den Sommer geeignet.
Klingt total spannend. Ich finde auch gerade, es klingt nach einem Buch, wo man auch total viel lernt, ja. Indem man von all den Orten, wo man noch nie war oder sich noch nie Gedanken darüber gemacht hat.
Ja. Ja, und es ist auch, also was am Anfang dachte ich, oh, was bist du denn für ein Draufgänger? Reist da irgendwo hin, wo alle dir sagen, nee, in dieses Guerilla-Gebiet, ich weiß jetzt, also auch da Kolumbien, Südamerika, da reist kein Mensch hin, erst recht kein westlicher Journalist und die es versucht haben, sind nicht lebend wieder rausgekommen. Und da war ich auch echt so, als ich dachte, oh, also bist du eigentlich komplett lebensmüde? Aber er beschreibt dann auch, wie er in Kontakt mit den Leuten tritt und wirklich bewusst daran geht und dann aber auch, das werde ich auch nicht vergessen, dann auch sagt, okay, bis hierher und jetzt drehe ich wieder um und fahre wieder nach Hause. Ich muss jetzt diesen Artikel, ich kriege das leider nicht mehr zusammen, durch welchen Regenwald er da reisen wollte, aber das muss jetzt auch nicht sein. Auch wenn ich vorhatte, diese Geschichte zu schreiben, ich mach's nicht. Und das spricht dann für ihn.
Ja, finde ich auch, dass man das dann abwägt. Ja, total spannend.
Ja. Hast du noch was?
Ich habe ja vorher schon angekündigt, dass ich 2 Bücher angefangen habe. Und nicht so richtig. Also das eine habe ich ganz gelesen, das andere bin ich einfach noch nicht ganz durch, weil ich nicht so richtig warm geworden bin. Und das eine heißt Vom Ende der Einsamkeit von Benedict Wells. Das hast du, glaube ich, auch gelesen, oder?
Ja, ich habe es gelesen. Ich habe es, glaube ich, auch vorgestellt irgendwann in meinem Podcast. Aber
ja, glaube ich auch.
Es ist ein Buch, das man zur richtigen Zeit lesen
ja,
muss.
Ja, und da sind wir wirklich bei dem Punkt. Bücher müssen einen richtigen Moment treffen. Ich finde, das Buch ist total toll geschrieben. Und es lag auf meiner Liste auch, weil du darüber gesprochen hast. Aber für mich war es einfach so viel zu traurig. Es war so traurig. Ich habe so geweint und dachte mir, oh, das kann doch nicht wahr sein. Kann nicht wahr sein, dass jetzt noch was Schlimmes passiert. Reicht's denn nicht schon? Also für mich, und das ist ja immer die Perspektive, mit der man das Buch liest. In meiner Perspektive kam da ein Schicksalsschlag nach dem anderen. Und ich fand es einfach nur unendlich traurig. Also manchmal ist es ja auch schön, ein trauriges Buch zu lesen und so mal richtig weinen zu können und das mit dem Buch auch mal alles, was man selber gerade trägt, rauszulassen. Ja, deswegen habe ich es, glaube ich, auch zu Ende gelesen. Aber
ich bin da wirklich ganz arg traurig rausgegangen, was ja auch okay, ich denke mir auch so, wie mutig von dem Autor, nicht so ein, weißt du, so ein super Happy End dann noch reinzuhauen, damit der Leser auch halbwegs noch so gut rausgeht, sondern es einfach so zu lassen, ja, und die Geschichte so zu Ende zu erzählen. Aber ich fand's, ich wüsste nicht, wem ich es jetzt gerade empfehlen könnte, liegt natürlich auch an der Situation, dass wir alle fertig sind von Pandemie-Nacheffekten und so weiter und unser Leben auch gerade so ein bisschen umwerfen, ja. Also deswegen, wer Lust hat auf ein trauriges Buch und da sich gerade richtig fühlt, dann unglaublich, wie emotional das ist, ja. Muss man ja auch erstmal schaffen. Und das war das eine Buch. Und das andere, das ich angefangen habe, ist, nachdem wir The Vanishing Half, ich weiß gerade gar nicht, wie es im Deutschen heißt, so gut fanden, das eben von zwei Mädchen handelt, die beide in fast weiß aussehen und aber schwarz sind und da ihren Weg finden für sich in Amerika, hat mir jemand das Buch The Street von Ann Petrie empfohlen. Und es handelt von einer jungen Frau, die sich, die hat einen Sohn und sie ist noch sehr jung, extrem gut aussehend, schwarz und lebt in New York mit ihrem Sohn, ist alleinerziehend und ich weiß nicht, spielt, glaube ich, so 1940 ungefähr. Und sie muss da ihren Weg finden. Und natürlich hört man da auch die Zwischenklänge dessen, wie diese unterschiedlichen Welten in New York zu der Zeit sind, ja, und wie sie das erlebt als Schwarze da und arbeitet auch als Angestellte in einer weißen Familie und so weiter. Aber ich komme nicht so, ich habe jetzt noch ein bisschen was übrig in dem Buch, aber es hat mich nicht gepackt. Passiert einfach manchmal, obwohl das Thema ja wirklich spannend ist, aber ich habe es jetzt zur Seite gelegt und habe was anderes gelesen. Und ich weiß nicht, ob ich nochmal zurückkehren werde. Mal schauen, vielleicht hat es einer von euch da draußen gelesen und kann mir sagen, ich muss es noch zu Ende lesen, weil da der befriedigende Schluss kommt.
Ja, das wäre natürlich super, wenn du diesen Hinweis noch bekommen würdest, ja. Aber ich finde, es ist dann vollkommen in Ordnung, sich dann dadurch zu quälen, vor allen Dingen, wenn du vom Ende der Einsamkeit, da musstest du dir ja wahrscheinlich auch einen Ruck geben, zu sagen, okay, ich lese das jetzt zu Ende.
Ja.
Das ist doch, time is too precious to read bad books.
Ja,
genau.
Absolut.
Ja.
Und ein Buch haben wir beide noch gelesen, das können wir aber noch nicht verraten, das richtig gut ist. Tina hat das irgendwo entdeckt und es ist wirklich eine Deckung. Ich habe geschaut, es gibt auf Goodreads, gibt es auch noch keine Beurteilungen.
Echt nicht?
Nee, also vorhin habe ich schnell geguckt und ja. Also es ist eine sensationelle, wunderschöne Sommergeschichte, die Faust aufs Auge zu unserem Podcast passt. Und Tina und ich haben bald eine Überraschung. Und da wird es ein Teil davon sein. Genau.
Ja, immer Überraschungen hier.
Immer Überraschungen, ja.
Genau.
Ja. Was liest du denn gerade noch, Tina?
Ja, ehrlich gesagt kann ich da jetzt gar nichts sagen, weil ich This Time Tomorrow und Glück ist kein Ort tatsächlich gestern beides noch fertig gelesen habe, damit ich da heute drüber sprechen kann. Und dann habe ich eine total coole Podcast-Folge gehört Ende letzter Woche von dem Sorter Awesome Podcast. Die hatten eine Folge zu Summer Reading. Mhm. Und die haben vielleicht 12 Bücher vorgestellt, von denen ich 4 schon gelesen hatte. Und die 8, die sie dann noch vorgestellt haben, die habe ich mir jetzt komplett alle auf meinen Kindle runtergeladen. Also diese Sample Chapters. Yeah. Und das ist jetzt meine nächste, das werde ich jetzt als nächstes machen, dann da in jedes Buch reinzulesen und mir zu überlegen, welche ich davon tatsächlich lesen werde. Und dann überlege ich mir auch immer noch, gibt es da vielleicht dann eins, was ich als Hardcover, also als tatsächliches Buch haben möchte. Und da habe ich gestern noch reingelesen in auch eine Essay-Collection. Das scheint irgendwie, also im Moment mag ich sowas, Essay-Collection, so Memoir-Style total gerne, von der ziemlich bekannten Autorin Anne Pratchett.
Mhm.
Pritchett heißt die, glaube ich, ja. Und das ist aus einer, das ist aus den Anfängen der Pandemiezeit, also von 2020. Und da kann ich jetzt schon sagen, dass ich mir das, glaube ich, als tatsächlich physisches Buch kaufen werde. Das hat mich schon total, das die ersten beiden Essays, die ich gelesen habe, die haben mich schon total gepackt, wie sie das beschreibt, gerade weil, ja, die Pandemie wird ja mal ein, wird, ist ein Stück Zeitgeschichte und es finde ich total spannend, wie dann so Autoren, Autorinnen darüber schreiben und ja, damit umgegangen sind. Genau, das lese ich gerade.
Ah, spannend, weil in vielen Büchern ist das ja, also auch in den neuen Büchern spielt das ja noch keine Rolle oder es ist ausgeklammert oder stellt eine Welt dar, als ob nichts gewesen wäre. Und ich glaube auch, das wird jetzt in den nächsten Jahren Einzug halten.
Ja.
Das, ja, was es mit uns gemacht hat.
Ich gucke gerade noch mal, sie heißt nicht Pritchett, sondern Pritchett.
Okay.
Pritchett. These Precious Days heißt diese Essay-Collection.
Und ich lese gerade noch ein Buch, das ich von dir bekommen habe. I guess I haven't learned that yet.
Aww.
Discovering the new ways of living when the old ways stop working von Shona Nyquist. Ja. Weiß nicht, ja. Und da hast du mich total erwischt. Also,
schön.
Dieses Buch hatte ich nicht von dir, also ich hatte nicht gedacht, dass du in so ein Buch reinliest, glaube ich. Mhm. Und vielleicht wusstest du aber auch nicht so genau, wohin es führt. Ich bin jetzt noch nicht am Ende, deswegen werden Tina und ich das nächste Mal drüber sprechen. Aber ich habe so viel in diesem Buch angestrichen, wie schon lange nicht mehr. Und ich werde mir, also ich habe es ich lese nachts immer, wenn ich noch Einschlafbegleitung mache, auf dem iPad. Und ich habe es ja von dir auch physisch. Und also es ist so viele gute Sachen drin. Ich freue mich da sehr drauf, bald drüber zu sprechen. Genau.
Ja, ja, da werden wir dann vielleicht beim nächsten Mal drüber sprechen. Und zu dem, das, was du gerade schon erwähnt hast, dass du nicht gedacht hast, dass ich zu so einem Buch greife, da kann ich dann auch noch mal ein bisschen mehr zu erzählen, wie es dazu gekommen ist und dass das öfter mal passiert.
Ich
aber dann nicht immer Glück habe mit dem Buch, zu dem ich dann greife. Also da habe ich auch schon häufiger mal ins Klo gegriffen. Was für ein bescheuerter Ausdruck, aber.
Ja, es ist halt so. Ist auch Sprache, gell?
Ja, ist auch Sprache, genau. Super. Gut.
Gut. Dann verabschieden wir uns mit unseren Buchempfehlungen. Ihr habt, glaube ich, jede Menge Inspiration da draußen. Jeder findet etwas Gutes. Also ich habe mir jetzt schon wieder Titus-Sachen aufgeschrieben, um die auf meine Liste zu setzen. Und falls du Buchtipps für uns hast oder Ideen oder Anregungen oder auch gelesen hast, freuen wir uns total, wenn wir von dir hören.
Genau.
Also auf Wiederhören.
Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal.
Ciao. Tschüss.